Hallo und herzlich willkommen zum deutschsprachigen Programm von Radio Prag. Am Mikrofon begrüßt Sie Markéta Maurová. Sie hören die Nachrichten. Die Tschechische Republik soll nach Meinung von Premier Wladimír Špidla den Alliierten entgegenkommen und sich an einer eventuellen Operation gegen den Irak beteiligen. Sollte dies nicht passieren, würde das Land nicht nur vor den Alliierten, sondern auch vor den Moslems, die im Falle eines Krieges von Massenvernichtungswaffen betroffen würden, sein Gesicht verlieren, sagte Špidla heute vor dem Abgeordnetenhaus. Das tschechische Parlament soll heute über die Teilnahme tschechischer Soldaten entscheiden. Das Abgeordnetenhaus hat kurz vor Mittag seine Sitzung unterbrochen. Der Regierungsentwurf zur Militärhilfe wird derzeit in Ausschüssen erörtert. Verteidigungsminister Jaroslav Tvrdík hat heute erklärt, dass im Zusammenhang mit den Vorbereitungen auf eine Militäroperation gegen den Irak ihm persönlich und seiner Familie Gefahr droht. Der Minister informierte darüber das Abgeordnetenhaus. Er lehnte es jedoch ab, Details zu nennen. Tvrdík berief sich auf Informationen eines tschechischen Nachrichtendienstes, denen zufolge sich für ihn und seine Familie Personen interessieren, die mit irakischen Strukturen in Verbindung stehen. Das Resultat der gestrigen Präsidentenwahl stellt nach Meinung des Premiers und Vorsitzenden der Sozialdemokraten Wladimír Špidla kein Versagen seiner Partei dar. Špidla wies am Mittwochabend die Meinung zurück, dass er die Partei nicht unter Kontrolle habe. Die Parteiführung wird am kommenden Wochenende über das weitere Vorgehen der CSSD entscheiden. Das Resultat der Präsidentenwahl, in der keiner der vorgeschlagenen Kandidaten gewählt wurde, sei beunruhigend und spiegele das derzeitige Niveau der politischen Kultur in Tschechien wider. Darauf einigten sich Politologen, die kurz nach der gestrigen Präsidentenwahl von der Nachrichtenagentur ČTK zu ihren Eindrücken befragt wurden. Einige von ihnen sind gar der Meinung, dass auch die zweite Wahlrunde ähnlich enden könnte. Für in den USA lebende Tschechen stellt die Tatsache, dass nach drei Wahlgängen kein neuer tschechischer Staatspräsident gewählt wurde, keine Katastrophe dar. Sie erinnerten in diesem Zusammenhang an die Probleme, die es bei den US-Präsidentschaftswahlen gab. Im Amt des tschechischen Präsidenten würden sie in den USA lebenden Tschechen nach Informationen der Nachrichtenagentur ČTK lieber Petr Pidhart als Václav Klaus sehen. Vor dem bevorstehenden Besuch des tschechischen Staatspräsidenten Václav Havel in Berlin, der auf Einladung von Bundespräsident Johannes Rau erfolgt, gewährte der Bundespräsident der tschechischen Nachrichtenagentur ČTK ein Gespräch. Darin erklärte er unter anderem, er sei davon überzeugt, dass man Václav Havel in der internationalen Politik vermissen werde. Zum Stand der bilateralen Beziehungen bemerkte Johannes Rau, Tschechen und Deutsche seien gute Nachbarn. Vieles habe sich verbessert. Soweit die Meldungen. Durch das Tagesecho begleitet sie Martina Schneiberkova.
Tagesecho.
Präsidentenwahl ohne Ende und ohne Resultat. So könnte das einzige tragende Thema unseres heutigen Tagesechos lauten. Im Anschluss daran bringen wir die Sendereihe Begegnungen, diesmal zum Thema Präsident Václav Havel und die deutsch-tschechischen Beziehungen. Klaus siegte, aber es hat nicht gereicht. Stundenlanges Taktieren und geheime Treffen. Oder jetzt ist der Mann an der Reihe. Dies sind nur einige der Schlagzeilen, die am Donnerstag in der Tagespresse zu lesen waren, die kurz und bündig das Warten auf den neuen Staatspräsidenten beschrieben. Bei der Präsidentenwahl fiel auch beim dritten Wahlgang am Mittwochabend keine Entscheidung über die Nachfolge von Amtsinhaber Václav Havel. Denn weder der bürgerdemokratische Kandidat Václav Klaus noch der christdemokratische Kandidat Petr Pidhart erreichten die notwendige Stimmenmehrheit. Klaus wurde im dritten Wahlgang von 113 Senatoren und Abgeordneten unterstützt. Pidhart erhielt 29 Stimmen weniger. Der Sieger hätte wenigstens 141 Stimmen erhalten müssen. Am Anfang gab es jedoch vier Präsidentschaftskandidaten.
Vor dem ersten Wahlgang nahmen die vier Präsidentschaftskandidaten die Möglichkeit wahr, um in kurzen Ansprachen vor den anwesenden Parlamentariern und vor einem Millionenpublikum an den TV-Bildschirmen noch einmal ihr Selbstverständnis und ihre Vorstellungen von der Rolle des Staatspräsidenten im Verbund von Staat und Gesellschaft darzustellen. Lothar Martin hat ihre wesentlichen Aussagen zusammengefasst.
Per Los wurde entschieden, in welcher Reihenfolge die vier Präsidentenkandidaten ans Rednerpult treten dürfen. In dieser Reihenfolge wollen auch wir sie Ihnen präsentieren. Senatschef Peter Pittard, der Kandidat der Christdemokraten und Unionisten, machte deutlich, dass er als Präsident außerhalb des Parteienspektrums und nicht über den Parteien stehen will und dass der Präsident kein politischer Gegenspieler der Regierung sein dürfe. Pittard erklärte, dass er auch als Präsident weiter für seine Überzeugungen eintreten werde, die man seit Mitte der 60er Jahre in zahlreichen schriftlichen Zeugnissen im In- und Ausland nachvollziehen könne. Zu einer dieser Überzeugungen sagte Pittard:
Neexistuje nic takového jako kolektivní vina. Existuje toliko vina konkrétních.
So etwas wie eine Kollektivschuld existiert nicht. Es gibt nur die Schuld von konkreten Leuten. Das ist meine Überzeugung, die gleichzeitig meinem Verständnis über die tragischen Episoden der Menschheitsgeschichte entspricht.
An dem, was er immer wieder geäußert habe, wolle er sich auch in Zukunft messen lassen, sagte Pittard. Miroslav Krzyżanecki, der Kandidat der Kommunistischen Partei Böhmens und Mehrens, brachte wiederholt zum Ausdruck, dass der Präsident ein Anwalt für jeden Bürger sein müsse, dem Unrecht zuteil wurde. Egal welchen Alters er ist, welcher Nationalität er angehört und wie hoch sein Konto auch sein möge. Die Prager Burg, so Krzyżanecki, müsse, Zitat, der Schnittpunkt der Interessen der 10 Millionen Einwohner des Landes sein. Wie er es aber als möglicher Präsident allen recht machen will, dazu wusste Krzyżanecki nichts zu sagen. In die Anwaltsrolle schlüpfte auch Jaroslav Buresch, der Kandidat der Sozialdemokraten. Als ehemaliger Richter und Justizminister bekannte er:
Nabízím vám proto to, co je pro postavení soudce, jeho roli ve společnosti.
Ich biete Ihnen deshalb an, was für die Haltung eines Richters, seiner Rolle in der Gesellschaft und seiner Aufgabe das Wichtigste und was ihm zu eigen ist. Es ist die Unparteilichkeit und die Fähigkeit, in gerechten Prozessen die richtige Entscheidung zu finden.
Der Rechtsstaat, so Buresch, sei auf einer ganzen Reihe von Bauelementen aufgebaut, den Ton darin aber müsse der Präsident der Republik vorgeben. Und er, so Buresch, würde dafür sorgen, dass man Tschechien in der Welt auch als einen Rechtsstaat wahrnehme. Václav Klaus, der ehemalige Premier und Kandidat der Bürgerdemokraten, machte unter anderem deutlich, dass es zum EU-Beitritt des Landes keine Alternative gebe, aber es sei wichtig zu wissen, welche Union man beitrete. Deshalb habe er sich zur gegenwärtigen EU auch wiederholt kritisch geäußert. Gerade im Vorfeld des Referendums über den EU-Beitritt käme gerade ihm, so Klaus, als möglichen Präsidenten eine besondere Rolle zu.
Für die Zukunft wäre es gefährlich, wenn bei einem linksorientierten Parlament und einer ebensolchen Regierung auch in das Präsidentenamt ein Kandidat der Linken oder der linken Mitte gelangen würde. Ich bin überzeugt, dass das zu einer Polarisierung der Gesellschaft führen würde und das Ergebnis des Referendums gefährden könnte.
Bei der Ausübung der Präsidentenfunktion würde er, so Klaus, keine politische oder Interessengruppierung bevorzugen oder benachteiligen. Als einziger Kandidat hatte er, obwohl in der Vergangenheit immer ein hartnäckiger Widersacher von Václav Klaus, auch lobende Worte für den scheidenden Dichterpräsidenten übrig.
V zahraničí by měl být prezident známý, věrohodný.
Im Ausland sollte der Präsident bekannt und glaubwürdig sein, sowie respektiert werden. In dieser Hinsicht war die Position des bisherigen Präsidenten derart außergewöhnlich, dass ihn kaum jemand kopieren kann.
Die vorerst fehlgeschlagene Wahl eines neuen tschechischen Staatsoberhauptes durch die Mitglieder beider Parlamentskammern ist in erster Linie von innenpolitischer Bedeutung. Doch wer schließlich Václav Havel als Präsident nachfolgen wird, das wird auch für die außenpolitischen Beziehungen Tschechiens nicht unwesentlich sein. Gerald Schubert holte auf der Prager Burg Meinungen über die außenpolitische Bedeutung der Präsidentenwahl ein.
Auch wenn am Mittwoch noch kein neuer Präsident gewählt wurde, eines steht jetzt schon fest. Der Nachfolger von Václav Havel wird es in manchen Punkten recht schwer haben, in dessen Fußstapfen zu treten. Zu diesen Punkten gehört unter anderem die tschechische Außenpolitik. Denn wie kaum ein anderer genießt Havel vor allem im Ausland enorm hohes Ansehen und gilt dort beinahe als Verkörperung der politischen Integrität in einer Zeit des stürmischen Umschwungs und des schwierigen Demokratisierungsprozesses. Am Rande der Abstimmung hat Radio Prag zwei Damen aus dem Abgeordnetenhaus danach gefragt, wie sie die außenpolitische Bedeutung jener Präsidentenwahlen einschätzen. Hanna Marvanova, sie ist liberale Parlamentsabgeordnete und ehemalige Vizevorsitzende des Unterhauses, meinte dazu:
Prezident republiky je nejvýznamnějším reprezentantem státu.
Der Präsident der Republik ist der bedeutendste Repräsentant des Staates in der Welt. Also hängt für das Bild der Tschechischen Republik im Ausland viel davon ab, wen wir schließlich wählen werden. Ob es dem entsprechen wird, an dessen Entstehung bis jetzt Václav Havel in hohem Maßen beteiligt war.
Ob es also für den neuen Präsidenten schwer sein wird, an genau jenem Bild anzusetzen, Marvanová?
Těžké to bude, určitě, protože myslím, největší přínos Václava Havla
schwer byl právě sicher, v tom, denn ich glaube, der größte Beitrag, den Havel geleistet hat, dass er eine europaweit und weltweit wahrgenommene Persönlichkeit und eine bedeutende Autorität war. Diese hochgelegten Latte gerecht zu werden, das wird für jeden Nachfolger schwierig sein.
Die Partei von Hanna Marvanová, die Liberale Freiheitsunion also, hat bei der Wahl keinen eigenen Kandidaten aufgestellt, sondern offen den Christdemokraten Petr Pitard unterstützt. Kommen wir nun zur Partei des anderen Kandidaten, der es am Mittwoch in die zweite und in die dritte Runde schaffte, die Demokratische Bürgerpartei ODS von Ex-Premier Václav Klaus. Letzterer galt ja immer als Rivale von Václav Havel. Eine hohe Repräsentantin der Partei ist die derzeitige Vizepräsidentin der Abgeordnetenkammer, Miroslava Němcová. Welche Bedeutung hat die Wahl ihrer Meinung nach in außenpolitischer Hinsicht?
Já myslím, že o veliký význam, protože teď budu mluvit za to, jak se představili jednotliví kandidáti.
Ich glaube eine sehr große. Und als sich die Kandidaten heute vorgestellt haben, da hat Václav Klaus seine Haltung gegenüber der Europäischen Union eindeutig definiert. Es war dies ein klares Wort, das über seine Absichten bei der Vorbereitung des EU-Referendums keinen Zweifel ließ. Ich glaube, auf diese Aussage hat man gewartet. Und ich glaube, dies hilft nun sowohl innenpolitisch als auch den Menschen, die jenseits unserer Grenzen leben, den Mitgliedern der Europäischen Union, sich darin zu orientieren, wie die größte Oppositionspartei sich an dem Beitrittsprozess beteiligen will. Das ist meiner Meinung nach ein sehr ernsthaftes und grundsätzliches Signal.
In der von Němcová angesprochenen Rede hat Klaus allerdings, wie schon von Lothar Martin berichtet, gemeint, er fände es besser, wenn bei einer, Zitat, linken Regierung nicht auch ein linker Präsident auf die Prager Burg einziehe. Und zwar gerade, um in der Frage der Vorbereitung auf das EU-Referendum keine Polarisierung in der Gesellschaft aufkommen zu lassen. Da die Regierungsparteien alle klar für einen EU-Beitritt sind, könnte das paradoxerweise auch bedeuten, gerade der als EU-Kritiker bekannte Klaus sieht sich, wäre er Präsident, als Garant für eine positive EU-Stimmung. Und wäre das so gemeint, dann würde darin wohl auch die Drohung enthalten sein, andernfalls in die entgegengesetzte Richtung arbeiten zu wollen.
Zum Thema Präsidentenwahl fragte Dagmar Keberlová den Politologen Bohumil Doležal.
Ich würde Sie gerne fragen, Herr Doležal, wie bewerten Sie den gestrigen Ausgang der ersten Präsidentschaftswahl?
Es geschah etwas, was praktisch bei uns ein jeder erwartet hatte. Es überraschend ist, dass sich diese Erwartung so völlig also erfüllt hat. Meiner Meinung nach, es hat sich herausgestellt, dass auf diese Weise, mit dieser Wahltechnik, ist bei uns der Präsident praktisch unwahrbar. Die Ansprüche an Konsensus sind der Abgeordneten und der Senatoren sind so groß, dass sie nicht imstande sind, diesen Ansprüchen genug zu tun. Das verursachen vor allem die kommunistische Stimmen, die 44 kommunistische Stimmen im Parlament, die praktisch in dieser Wahl also inert ist. Es ist sehr schwierig, also die Kommunisten zu erreichen und es ist auch nicht, meiner Meinung nach ist auch nicht, also es wäre auch nicht gut, also denn dann musste man ihnen sehr große, Kompromisse machen.
Und wie erwarten Sie, wird das jetzt weiter verlaufen?
Ja, das ist sehr interessant. Ich bin der Meinung, dass jetzt die zweite Wahl realisieren wird, irgendwann in der nächsten oder übernächsten Woche, noch bevor der Havel definitiv weggeht aus seinem Amt. Dort wird den Seemann kandidieren. Ich bin aber überzeugt, dass es nicht wahrscheinlich ist, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass der Seemann gewährt wird. Denn er bekommt zwar Unterstützung der Kommunisten, aber er hat nicht Unterstützung der, also alle Abgeordneten und Senatoren seiner Partei, und daher würde er eine Unterstützung aus der Reihen der UDS brauchen. Und ich bin mir nicht sicher, ob es also in dieser Situation erreichbar ist.
Und wenn nicht, dann was wird dann Ihrer Meinung nach weiter passieren?
Dann glaube ich, wird wird schon ein jeder sehen, dass auf diese Weise, dass es auf diese Weise unmöglich ist, den Präsidenten zu wählen, und dann kommt also die Änderung der Verfassung an der Reihe und die Direktwahl.
Wann würde diese stattfinden?
Das ist sehr schwer zu sagen, das hängt, also dann muss das ganze legislative Prozess durchlaufen, und ich glaube, das ist die Frage der Monate. Das heißt, wir müssen sich dann damit versöhnen, dass wir, sagen wir, 4-5 Monate ohne Präsidenten sein werden. Es ist sehr schwer, also wir sind in einer solchen Situation, dass wir praktisch keine Möglichkeit haben zu fragen, ob es gut oder schlecht ist. Das ist der einzige Ausweg aus dieser Krise ist.
Die Zeit, in der Václav Havel auf der Prager Burg residiert, nähert sich ihrem Ende. Es ist dies auch die Zeit für Rückblicke auf die lange Amtszeit des Präsidenten sowie für letzte symbolische Amtshandlungen. Über die Besonderheit von Havels Präsidentschaft sowie über seinen letzten Deutschlandbesuch an diesem Freitag sprach Silja Schultheiß mit Martin Graffel, der als Mitarbeiter in der Präsidentenkanzlei Václav Havel seit 7 Jahren aus unmittelbarer Nähe miterlebte.
Herr Graffe, Sie sind seit langen Jahren Sprecher der Präsidentenkanzlei von Václav Havel. Was ist für Sie selber das größte Verdienst von Václav Havel für die tschechische Gesellschaft?
Er hat die ganze Zeit um die moralische Atmosphäre im Lande gekämpft. Er hat die ganze Zeit ganz streng die kommunistische Partei seitig zu lassen, und er hat sich bemüht, der Position des Präsidenten Respekt und gute Ausfüllung zu geben, weil wir müssen ja dran denken, dass die Tschechische Republik erst im Jahre 93 gegründet wurde, und wir hatten überhaupt keine Tradition für die Rolle des Präsidenten. Der hatte überhaupt kein Vorbild, und er musste vom Anfang anfangen.
Kommen wir noch auf das Engagement von Präsident Havel in den tschechisch-deutschen Beziehungen zu sprechen. Sie haben kürzlich gesagt, dass die letzte Deutschlandreise an diesem Freitag eine Art Punkt unter das langjährige Engagement Václav Havels in den tschechisch-deutschen Beziehungen setzen soll.
In den letzten 13 Jahren hat der Präsident Václav Havel und die deutschen Präsidenten geschafft, dass wir nicht mehr an die Geschichte und Vergangenheit denken, sondern dass wir auf die Zukunft orientiert sind. Wir haben die Deklaration, das war eigentlich ein riesiger Beitritt dazu, nicht mehr auf die Schachten der Geschichte zu denken.
Jetzt hat gerade in einer Berliner Zeitung die Vorsitzende des Bundes der Vertriebenen ihre Hoffnung zum Ausdruck gebracht, dass vielleicht Václav Havel doch noch am Ende seiner Amtszeit jetzt eine Art politische Geste macht in Richtung der Vertriebenen. Sie selber haben kürzlich gesagt, dass so etwas nicht geplant ist. Meinen Sie, es könnte hier vielleicht doch zu einer Überraschung kommen?
Ich erwarte eigentlich keine riesige Überraschung. Václav Havel wird in Berlin am 17. Januar im Rahmen des feierlichen Abendessen im Schloss Völvi ein paar Worte sagen, aber er wird grundsätzlich über die deutsch-tschechischen Beziehungen in den letzten 13 Jahren sprechen, und er wird sich auch wie in seiner Tätigkeit innerhalb von diesen 13 Jahren auf die Zukunft orientieren.
Ein ausführliches Gespräch mit Martin Graffel, Sprecher der Präsidentenkanzlei von Václav Havel, hören Sie an diesem Freitag im Medienspiegel. Mit der Persönlichkeit von Václav Havel befassen wir uns auch in der heutigen Ausgabe der Begegnungen, die wir gleich im Anschluss an dieses Tagesecho bringen werden.
Begegnungen.
Willkommen zur heutigen Ausgabe der Begegnungen, deren Thema, wie bereits erwähnt, Präsident Havels Rolle in den tschechisch-deutschen Beziehungen ist. Václav Havel gilt in Deutschland als moralische Autorität, die mit ihren Gästen Anregungen in bedeutendem Maße zur Verbesserung der bilateralen Beziehungen beigetragen hat. Die Bedeutung der Beziehungen zu Deutschland unterstrich Havel gleich nach seiner ersten Wahl, damals noch zum tschechoslowakischen Staatspräsidenten. Denn seine erste Auslandsreise am 2. Januar 1990 führte damals eben nach Deutschland. Deutschland wird am Freitag, den 17. Januar, auch eines der letzten Länder sein, die Präsident Václav Havel vor dem Ende seiner Amtsperiode besuchen wird. In den bilateralen Beziehungen wurde während der vergangenen 12 Jahre immer mehr über die europäische Integration und die EU-Erweiterung als über die bitteren Kapitel aus der gemeinsamen Vergangenheit gesprochen. Die Fragen nach der Vertreibung der Deutschen nach dem Zweiten Weltkrieg und der sogenannten Benesch-Dekrete sind jedoch nicht vergessen. Václav Havel, der bereits Ende 1989 die Vertreibung der Sudetendeutschen als Unrecht bezeichnete, lehnt eine sachliche Diskussion über die Vergangenheit nicht ab. In seiner Rede, die er am 15. März 1990 anlässlich des Besuches des damaligen Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker in Prag hielt, erklärte er unter anderem: Die 6 Jahre lang dauernde Nazi-Herrschaft reichte beispielsweise dazu, dass wir uns vom Bacillus des Bösen anstecken ließen, dass wir in einer gerechten, aber zugleich übertriebenen Empörung das unmoralische Prinzip der kollektiven Schuld akzeptierten. Zitat Ende. Abgesehen von einigen Privatbesuchen in Deutschland weilte Präsident Havel bislang insgesamt 17 Mal zu offiziellen Besuchen bzw. zu Arbeitsbesuchen oder anlässlich internationaler Konferenzen bzw. Kulturveranstaltungen in Deutschland. 1991 nahm er den Internationalen Karlspreis in Aachen entgegen. 1995 nahm er an der Tagung der Tschechisch-Deutschen Historikerkommission in Dresden teil. 1997 hielt er eine Ansprache aus Anlass der deutsch-tschechischen Erklärung vor den Mitgliedern des Deutschen Bundestags und des Bundesrats in Bonn. 1998 war er der Hauptredner bei den Feierlichkeiten anlässlich des 8. Jahrestags der Deutschen Einheit in Hannover, um nur einige Beispiele von Václav Havels Deutschlandbesuchen zu nennen. Mit dem großen offiziellen Staatsbesuch vom Mai 2000 werden wir uns in der nächsten Ausgabe der Begegnungen ausführlich befassen. Wie sehen Sie das Engagement von Präsident Václav Havel im Bereich der tschechisch-deutschen Beziehungen? Diese Frage stellte ich zuerst Pater Angelus Waldstein, der 1995 von Präsident Havel mit einer Verdienstmedaille ausgezeichnet wurde.
Die moralische Grundlegung seiner Persönlichkeit war mir seit seinem Debüt als Dramatiker 1963-65 zunehmend bekannt. Und unsere Hoffnung auf sein Leben in der Wahrheit, das muss man in Anführungszeichen setzen, Leben in der Wahrheit, hat sich sogleich vor und nach seiner ersten Wahl zum Präsidenten erfüllt. Vorher sein Brief an Weizsäcker, sein Interview für Frau Ramostova, nachher seine Neujahrsansprache, seine Reise nach Berlin und München und die epochale Begegnung mit Präsident Weizsäcker im Wladislaw-Saal. Präsident Havel hat seinen Standpunkt nie geändert. Nur die Unmöglichkeit, nach 50 Jahren die Geschichte zurückzudrehen, die musste er in den folgenden Jahren vernünftigerweise klarstellen und betonen. Und hier ist ihm leider nicht immer die geeigneteste Terminologie zur Verfügung gestanden. Außerdem wurde sein Handlungsspielraum als Präsident so eingeengt, dass wir uns jetzt darauf freuen können, wenn er wieder ganz frei reden kann, ohne dass ihm von seinen Landsleuten gleich ein Verfassungsbruch vorgeworfen werden kann. Ich nehme an, dass er jetzt vielleicht auf literarischer Ebene durchaus Wahrheiten deutlicher sagen kann, als er es als Politiker in seiner Einschränkung sagen konnte.
Ohne Václav Havels Initiative wäre wahrscheinlich auch das Koordinierungszentrum für den deutsch-tschechischen Jugendaustausch nicht entstanden, das den Namen Tandem trägt. Der Leiter von Tandem in Regensburg, Dr. Carsten Lenk, sprach sich über Präsident Havels Engagement wie folgt aus.
Ja, die Frage lässt sich sehr einfach beantworten. Wir betrachten Václav Havel als einer der Gründungsväter für den deutsch-tschechischen Jugendaustausch und für die Organisation Tandem. Das ist vielleicht bekannt, 1996 gab es in Polička in Ostböhmen das erste deutsch-tschechische offizielle Jugendtreffen Und Václav Havel war damals gemeinsam mit seinem Amtskollegen Roman Herzog anwesend bei diesem Treffen. Und die Anwesenheit der beiden Präsidenten hat ganz, ganz erheblich dazu beigetragen, dass man sich entschieden hat, den deutsch-tschechischen Jugendaustausch zu intensivieren, dafür Geld bereitzustellen und eben auch die Organisation Tandem ins Leben zu rufen. Insofern, wenn man so will, verdanken wir in gewisser Weise ihm unsere Existenz.
Inwieweit man Präsident Havel im Bereich der bilateralen Beziehungen vermissen wird, dazu noch einmal Carsten Lenk.
Ja, fehlen wird er, denke ich, in jedem Falle. Das ist ja nun ganz generell so, wenn charismatische Persönlichkeiten lange Zeit wirken und eben auch vieles in Bewegung gesetzt haben. Ich denke, das sehr Faszinierende an seiner Persönlichkeit ist nun auch das, dass er ja die Tschechische Republik im Grunde genommen wirklich auch über die Zeit der samtenden Revolution hinaus über viele, viele Jahre begleitet hat. Und so jemand fehlt einfach. Ich hatte Gelegenheit, ihn auch in Regensburg bei dem Besuch bei Tandem kennenzulernen und muss sagen, dass es eigentlich ein sehr großes Erlebnis für mich war. Und ich denke, egal wer kommen wird, diese Person muss ihren Weg finden. Und ich denke, es gibt kein Duplikat für ihn und das ist auch ganz gut so.
Damit ist nicht nur diese Ausgabe der Begegnungen, sondern auch die ganze heutige Sendung beendet. Im Namen aller Beteiligten verabschiedet sich Martina Schneiberková. Sie hörten Radio Prag, die Sendungen des Tschechischen Rundfunks für das Ausland.
Posloucháte zahraniční vysílání Českého rozhlasu Rádio Praha. Vysílání v češtině si můžete naladit v následujících časech na těchto frekvencích. Všechny údaje jsou uvedeny ve světovém čase. V 9.30 vysíláme na frekvenci 15 255 kHz do jihozápadní Evropy a na frekvenci 2745 kHz do východní Evropy a na střední východ. V 10.30 na frekvenci 21 745 kHz vysíláme do Jižní Asie a Západní Afriky. Ve 12 hodin vysíláme na frekvenci 11 640 kHz do Severní Evropy a na frekvenci 21 745 kHz do Jižní Asie a Austrálie. V 13.30 na frekvenci 6055 kHz vysíláme do střední Evropy a na frekvenci 7345 kHz do západní Evropy. Ve 14.30 vysíláme na frekvenci 21 745 kHz do východní Afriky a Severní Ameriky. V 16.30 nás můžete naladit v západní Evropě na frekvenci 5930 kHz a v jižní a západní Africe na frekvenci 17 485 kHz. V 18.30 vysíláme na frekvenci 5930 kHz do západní Evropy a na frekvenci 7315 kHz do Asie, Austrálie a východní Evropy. Ve 20.30 na frekvenci 5930 kHz vysíláme pro západní Evropu a na frekvenci 9430 kHz pro jižní Asii a Austrálii. Ve 22 hodin nás můžete naladit na frekvenci 5930 kHz v jihozápadní Evropě